Ihr geliebten Gottes, es ist schön, dass wir wieder Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und es ist schön, dass wir Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Und das wollen wir haben und tun im Namen unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Kindlein, so schreibt es der Apostel Johannes. In 1. Johannes 2, Vers 18. Kindlein, es ist letzte Stunde. Das soll für heute unser Thema sein. Die letzte Stunde oder der letzte Siebener. Gemeint ist der 70. Siebener von den Jahrwochen nach Daniel, den du gerade gelesen hast. Und weil wir eben zwei Tage Zeit haben, einmal heute Abend und einmal morgen früh, betrachten wir heute Abend den Übergang hinein in diese letzte Jahrwoche und morgen früh die erste Zeit, die ersten 3,5 Jahre dieses Siebeners. Aber ich muss direkt vorweg sagen, und es tut mir auch leid, aber es ist so umfangreich, da reichen uns zwei Wortdienste partout nicht aus. Selbst wenn wir überziehen, ich habe das nicht vor, aber selbst wenn wir etwas überziehen, es reicht nicht aus, vieles kann nicht gesagt werden und vieles kann gar nicht angesprochen werden. Wir müssen uns also mal irgendwie zu einer Konferenz oder was treffen. Jedenfalls, wir versuchen das Mögliche. 1. Johannes 2, Vers 18, ich lese das, was ich begonnen habe, weiter. Kindlein, es ist letzte Stunde. Und so wie ihr gehört habt, dass der Antichristus kommt, sind nun auch viele Antichristen geworden, weswegen wir erkennen, dass es letzte Stunde ist. Und dann führt er in Vers 22 weiter aus, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet und sagt, Jesus ist nicht der Christus. Darin besteht also die Lüge. Der ist ein Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Johannes schreibt hier dem Kindlein, also den kleinen Kindern im Glauben, was die Dinge der Endzeit betrifft, ist eines der ersten Themen, welches Gläubige zu Gehör bekommen sollen. Das ist nicht was nur für Gereifte, sondern hier geht es um die Gefahr der Verführung. Und hier braucht es Klarheit und Wahrheit vom ersten Moment an. Das, was Johannes hier beschreibt, ist noch nicht die letzte Stunde. Der Artikel fehlt im Urtext. Es ist letzte Stunde. Das heißt, diese Zeit, in die Johannes hineinschreibt, die hat den Charakter der letzten Stunde, ist aber selbst noch nicht die letzte Stunde. Und diese Begriffe am Ende der Jahre, am Ende der Tage oder die letzte Stunde, das sind immer Begriffe für die Endzeit. Wobei eben Tage oder Jahre oder Stunden, die geben die Genauigkeit oder den Detaillierungsgrad an. Die Endzeit selbst beginnt dann, wenn das Volk Gottes, welches unter alle Nationen zerstreut war, wieder heimkehrt und sich im Land der Väter sammelt. Endzeit ist dann, wenn die Juden ins Land der Väter heimkehren. Und das ist seit der ersten Aliyah bereits der Fall, spätestens mit der Staatsgründung 1948. Wir lesen in Hesekiel 38, Vers 8, am Ende der Jahre, also ein grober Genauigkeitsgrad, sind ja Jahre, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren, und es ist herausgeführt aus den Völkern und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Damit beginnt die Endzeit. Aber das ist noch nicht die letzte Stunde der Endzeit. Die ist erst dann, wenn der Antichrist sich offenbart. Das Volk wird am Ende der Jahre wieder im Land gesammelt und zwar auf den Bergen Israels. Die Berge Israels liegen im heutigen Westjordanland. Größtenteils zumindest. Und das ist noch unter der Herrschaft der Palästinenser, nicht unter der Herrschaft Israels. Das muss sich also und wird sich also ändern. Schauplatz und Erfüllungsort der letzten Stunde des letzten Siebeners ist Israel. Mir hat jetzt einer gesagt, er hat Sorge, dass der Russland-Konflikt auf Europa, auf Deutschland, auf die NATO übertragen wird. Da hatte ich gesagt, die Sorge teile ich nicht. Ich lese da, aber das ist gar nicht unser Thema, es fällt mir nur eben so ein. Ich lese da, ich werde dich herumlenken. Also, wenn der Konflikt von Russland, wenn der Richtung Westen geht, ist die falsche Richtung. Er wird sie herumlenken, weil in Israel, im Land der Verheißung, da konzentriert es sich, da erfüllt es sich, da ist der Schauplatz. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr. Und wir erleben gerade, dass sich das Weltgeschehen eben auch wieder auf Israel konzentriert, seit diesem schrecklichen und brutalen Überfall vom 7. Oktober. Seitdem ist Krieg in Israel, Krieg im Gazastreifen, und das Land ist in höchster Alarmbereitschaft, auch an den übrigen Grenzen, zum Libanon, zu Syrien, zu Jordanien, zu Ägypten und auch über die direkten Grenzen hinaus zum Iran und sogar bis in den Jemen, wo die Houthi-Rebellen wüten. Und meines Erachtens, das ist jetzt also auch nur meine persönliche Meinung, ich kann keine Bibelstelle dazu nennen, aber meines Erachtens ist dieser begonnene Krieg, diese Alarmbereitschaft, dieser Konflikt nicht mehr zu stoppen. Der wird nicht enden. Das geht so und noch intensiver weiter, bis eben die Geschehnisse des letzten Siebeners eintreten. Diesen Stein, der da ins Rollen gekommen ist, den hält keiner mehr auf. Das geht so oder noch intensiver weiter, bis die Geschehnisse der Drangsalszeit eintreten. Und diese beginnen mit einem siebenjährigen Friedensvertrag. Also genau für eine Jahrwoche, die letzte Jahrwoche, wird ein Vertrag geschlossen. Und wir, die Gläubigen aus den Nationen, die Glieder seines Leibes, wir sind dann schon nicht mehr auf dieser Erde, sondern entrückt zu unserem Herrn und Haupt Jesus Christus. Warum betrachten wir dann überhaupt eine Zeit oder eine Situation, die uns so direkt auf Erden nicht mehr betrifft? Na, weil es Gottes Wort ist, weil es der offenbarte Wille Gottes ist, weil es die Wahrheit ist. Und der Geist will uns doch in alle Wahrheit führen und leiten. Und wir wollen uns vom Geist gewirkt in alle Wahrheit leiten lassen. In dieser letzten Stunde zeigt uns die Bibel, was dann auf dieser Erde und im Himmel geschehen wird. Und darin offenbart Gott, der Vater, seinen Plan, sein Wirken in und an und mit dieser Schöpfung. Eine dieser Offenbarungen ist auch wieder brandaktuell. Wir geben einfach in unser Bibelprogramm oder in der Konkordanz das Stichwort Gaza ein und landen sehr schnell bei Zephania. Da heißt es, Zephania 2, Vers 4, sucht Yahweh, alle ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt, suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tage des Zornes Jahwes, denn Gaza wird verlassen und Askalon eine Wüste sein. Asdod am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Da sind vier Städte genannt und die Gerichtsworte über drei dieser vier Städte, die sind schon eingetroffen. Und zwar in den Unabhängigkeitskriegen, die Israel geführt hat im 1948. Wir haben gerade die Stadt Ekron genannt, die entwurzelt wird. Das mal nur als Beispiel, die anderen haben sich auch erwähnt, das mal nur als Beispiel. Am 6. Mai 1948 haben israelische Truppen die arabische Stadt Ekron zerstört. Und kurze Zeit später wurde sie ganz in der Nähe als jüdische Stadt Kiryat Ekron wieder aufgebaut. Also, wie ausgerissen und neu gepflanzt, entwurzelt. Nur als Beispiel. Das waren also 3 der 4 Gerichtsworte aus Zephania sind erfüllt, nur noch nicht das über Gaza. Gaza wird verlassen. Ob sich das jetzt erfüllt mit dem aktuellen Krieg, ich weiß das nicht. Das müssen wir beobachten. Ob der Gazastreifen tatsächlich alsbald verlassen wird. Wenn es genauso kommt, dann ist es die Erfüllung des Zephania-Wortes. Und wenn es nicht so kommt, na, dann erfüllt es sich ein andermal. Ob jetzt oder später, es wird genauso kommen. Gaza wird verlassen. Paulus schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 5 ab Vers 1, betreffs der Zeiten und Fristen, Brüder, da braucht euch nicht geschrieben zu werden. Warum nicht? Interessiert uns doch. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber seid nicht mehr in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreifen könnte. Denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. Für uns ist also keine Nacht, obwohl wir in der Nachtzeit leben. Für uns ist heller Tag, denn wir haben das Licht des Lebens. Und deshalb braucht uns betreffs Zeiten und Fristen nichts gesagt werden, weil wir die Ereignisse sehen können. Für diejenigen, die Gottes Wort nicht glauben und eben in der Nacht sind und schlafen und nichts sehen können, für die kommt der Tag so überraschend wie ein Dieb in der Nacht. Aber wir können im Lichte des Wortes Gottes, im Lichte der Prophetie, welche uns erscheint an einem dunklen und trüben Ort, in diesem Licht können wir zusehen, was passiert, was geschehen muss und was geschehen wird. Wir sehen die Erfüllung der prophetischen Ereignisse tatsächlich. Deshalb brauchen wir keine Information, wann der Tag des Herrn sein wird, denn wir sehen ihn kommen. Obacht, für die Belange der Gemeinde gilt, glauben, nicht schauen. Aber wenn unsere Zeit auf dieser Erde zu Ende geht und wir entrückt werden und sich der Herr dann wieder zu seinem Volk Israel wendet, dann gibt's auch wieder was zu sehen, zu schauen, wahrzunehmen. Und die Ereignisse, die das Ganze vorbereiten, die dahin führen, die dürfen auch wir als Gemeinde schon sehen und wahrnehmen. Wir haben den Begriff Siebener gewählt oder Jahrwoche oder 70. Jahrwoche. Und dieser Begriff kommt aus dem Buch Daniel, eben gelesen. Der Prophet und mit ihm das Volk Israel ist in babylonischer Gefangenschaft. Und er, Daniel, bittet Gott um Antwort, wann Gott diese Gefangenschaft beendet, wann sie wieder ins Land Israel zurück dürfen. Und hier gibt Gott durch den Engel Gabriel eine Antwort, die weit über die Frage hinausgeht. Daniel fragt nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft und erhält als Antwort, wann Gott die finale und endgültige Gefangenschaft des Volkes unter die Sünde beendet. Und zwar, wie du gelesen hast, nach 70 Siebenern. Wie oft, fragt Petrus, soll ich meinem Nächsten vergeben? 7-mal? Nein, nicht 7-mal. 70-mal 7-mal. Das ist die Antwort Jesu. Und das ist auch hier bei Israel die richtige Zahl. 70-mal 7 Jahre. Und diese 70 Jahrwochen sind unterteilt in 3 Abschnitte. Erstmal 7 Siebener und dann 62 Siebener. Und dann als drittes kommt der letzte Siebener. Die 7 und 62, also 69 Jahrwochen, die sind abgelaufen. Da, wie und wann, das wollen wir jetzt außer Acht lassen. Aber mit dem Tod und der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi sind sie abgelaufen. Und das, was du eben gelesen hast, das rufe ich uns in Stichworten nochmal in Erinnerung. Was diese 70 Wochen bewirken, was der Abschluss, was die Vollendung dieser 70 Wochen bedeutet, die Übertretung wird zum Abschluss gebracht. Den Sünden wird ein Ende gemacht. Die Ungerechtigkeit ist gesühnt. Ewige Gerechtigkeit wird eingeführt und Allerheiligstes gesalbt. Wir treten also ein in das Allerheiligste Gottes des Vaters. Aber bis es endlich soweit ist, geschieht was? Bis auf den Messias sind 7 Wochen und 62 Wochen, also 69 Wochen. Doch sie haben ihn, ihren Messias, abgelehnt, verworfen, gekreuzigt. Nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und durch diese Ablehnung erwirken sie folgendes Gericht, nämlich das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. So geschehen im Jahr 70 durch die Römer. Und das Ende davon, also das Ende der Gerichtszeit, das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, festbeschlossenes von Verwüstungen. Krieg, Verwüstung, festbeschlossenes, überströmende Flut. Wenn ich an Flut denke, denke ich immer an das, was Gott bei der Sintflut versprochen hat. Meinen Bogen hat er versprochen, 1. Mose 9, Vers 13. Setz dich in die Wolken und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. Bei der überströmenden Flut, von der Daniel, von der wir bei Daniel gelesen haben, wird es also nicht mit Wasser zu tun sein. Womit dann? Die Offenbarung des Johannes zeigt, dass Geister der Finsternis diese Erde überfluten werden. Und eingeleitet wird diese letzte und schlimmste Überflutung womit? Das war der Vers 27. Er wird den festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche, für einen Siebener. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Und diese furchtbare Gerichtszeit, das ist der letzte Siebener dieser 70. Woche, auch genannt die große Drangsal oder der Tag des Herrn. Joel sagt, Joel 2, Vers 1, das ist ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Vor ihm her verzehrt das Feuer, nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden, aber nach diesem Tag eine öde Wüste und auch keine Entronnenen lässt es übrig. Hier ist von Morgendämmerung die Rede. Tage in der Bibel beginnen immer mit der Nacht und enden mit dem Tag. Das heißt also im Schöpfungsbericht, es wurde Abend und Morgen erster Tag. Und wie überall besteht auch in der Bibel ein 24-Stunden, daraus 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht. Aber anders als bei unserem 24-Stunden Tag, der ja mitten in der Nacht um 0 Uhr beginnt und dann einen Tag später um 24 Uhr wieder endet, beginnt der biblische und jüdische Tag am Abend um 18 Uhr. Er beginnt also mit der Nacht, in die Nacht hinein und endet mit dem Tag. Sehen wir darin nicht schon einen wunderbaren Ausgang über die Heilsgeschichte? Das Werk Gottes wird vollendet in 7 Tagen. 6 Tage waren Arbeit, 6 Tage Wechsel von Nacht und Tag. Aber der 7. Tag ist der Tag der Ruhe. Und auf diesen Tag folgt keine Nacht mehr. Und dieser Tag beginnt mit Nacht und endet mit Tag. Das ist auch Heilsgeschichte. Alleine in dieser Situation, dass die Zählweise des Tages mit der Nacht beginnt. Jedenfalls, solange es Nacht gibt, ist die Nacht eingeteilt in 4 Nachtwachen. Die nennt uns Markus. Markus 13, Vers 35. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wenn der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder am Morgen. Die Einteilung der Nacht hat also 4 Phasen von je 3 Stunden. Der Abend von 18 bis 21 Uhr, Mitternacht von 21 bis 24 Uhr, Hahnenschrei von 0 bis 3 Uhr und der Morgen von 3 bis 6 Uhr. Wenn die Bibel von einer solchen Nachtwache spricht, zum Beispiel von Mitternacht spricht, dann ist in der Regel immer die Vollendung dieser Phase gemeint. Also nicht immer nur die ganze Phase von 3 Stunden, sondern wenn sie von Mitternacht spricht, dann meint sie auch die Vollendung der Phase, in dem Fall 24 Uhr. Wenn es also heißt, um Mitternacht ist ein Geschrei, dann entsteht dieses Geschrei mit dem Ende dieser Mitternachtsnachtwache. Also etwa um 24 Uhr. Das hatte Albrecht ja mal so schön aufgeschlüsselt und dargestellt in dem Wortdienst, wo es von den 2x4 Nachtwachen die Rede ist. Vom Anbeginn der Menschheit bis zu dem Sohn des Menschen sind es 4 Nachtwachen, also von Adam bis Jesus 4 Nachtwachen. Und genauso wie in Gottes Zeitrechnung ein Tag wie 1000 Jahre sind, so ist auch eine Nachtwache wie 1000 Jahre. Können wir nachlesen, Psalm 90. 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag und wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Psalm 90, Vers 4. Genauso war das auch. Von Adam bis Jesus sind es 4000 Jahre, 4 Gottestage, 4 Nachtwachen. Und wo Jesus ist, ist immer Tag. Er ist ja das Licht der Welt. Und seit er nicht mehr in dieser Welt ist, also seit Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt, leuchtet das Licht der Welt nicht mehr in dieser Welt, ist es hier also Nacht. Und wenn sich der Tag neigt und die Nacht beginnt, dann in unseren 4 Phasen Abend, Mitternacht, Hahnenschrei, Morgen. Und jetzt aufgepasst. 2 Sätze aus dem Neuen Testament, wo wir feststellen, das ist mehr als nur eine Sonntagsschulgeschichte. Obwohl, da hinten sehe ich Kinder, ihr kennt das, wo Jesus den Sturm stillt, wohl? Kennst du? Jetzt gib Acht. Ich lese das, Matthäus 14, 25. Das Schiff war in der Mitte des Sees von den Wogen bedrängt und der Wind war ihnen entgegen. Um die 4. Nachtwache aber kam er zu ihnen auf dem See wandelt. Dann spricht Jesus zu ihnen, fasst Mut, fürchtet euch nicht. Und als sie ins Schiff stiegen, flaute der Wind ab. Und die im Schiff fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Um die 4. Nachtwache kommt der Herr und rettet die Jünger aus dem Sturm. Das ist prophetisches Wort. Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit und zwar um die 4. Nachtwache. Und wann ist die 4. Nachtwache? Tja, ganz einfach. Haben wir eben gesagt, eine Nachtwache sind 1000 Jahre, also rechnen wir 4000 Jahre. Nein, hier haben wir eine Besonderheit. Matthäus schreibt davon, 24, Vers 22, wenn jene Tage nicht verkürzt würden oder verkürzt wären, so würde kein Fleisch gerettet werden können. Um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Verkürzte Tage, verkürzte Nachtwachen. Und das Ergebnis ist, nach Jesu Himmelfahrt beginnt die Nacht, jetzt ist also Nachtzeit, und in dieser Nacht sind die ersten beiden Nachtwachen 2000 Jahre und die letzten beiden Nachtwachen, die sind verkürzt auf insgesamt 7 Jahre. Und hier ist wieder unser letzter 7er. Eine Nachtwache zu 3,5 Jahren und eine weitere Nachtwache zu 3,5 Jahren. Also, in der Heilsgeschichte laufen 2000 Jahre nach Himmelfahrt ab, dann sind 2 Nachtwachen rum, dann ist Mitternacht und dann um Mitternacht beginnen die letzten beiden Nachtwachen, die letzten 7 Jahre. Dann ist die Nacht vorbei. Denn am Ende dieser 7 Jahre kommt der Herr wieder. Das war die eine Sonntagsschulgeschichte, die viel mehr ist als das. Jesus stillt den Sturm, am Ende der vierten Nachtwache. Die zweite ist der Eutychus. Den kennt ihr alle, vielleicht nicht unter dem Namen, aber das ist der junge Mann, der aus dem Fenster gefallen ist. Eutychus heißt glückliches Ereignis. Aber alle Welt lacht über sein peinliches Missgeschick. Was ist passiert? Hier haben wir ein Wort über Paulus, finden das in Apostelgeschichte 20 ab Vers 7. Hier geht es jetzt nicht direkt um Israel, sondern jetzt geht es tatsächlich um die herausgerufene Gemeinde. Ich lese die paar Verse. Als wir an dem einen der Sabbattage versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, weil er vorhatte, sich tags darauf fortzubegeben. Daher dehnte er die Wortverkündigung bis, wieder eine Zeitangabe, Mitternacht aus. Eine beträchtliche Anzahl von Fackeln brannte in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Da wurde ein junger Mann namens Eutychus, der am Fenster saß, von tiefem Schlaf übermannt, während Paulus sich noch länger mit ihnen unterredete, so dass er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinunterfiel und tot aufgehoben wurde. Paulus stieg hinab, warf sich über ihn, umfing ihn und sagte: Macht keinen Tumult, denn seine Seele ist in ihm. Und als er wieder hinaufgestiegen war, was macht er dann? Wurde das Brot gebrochen und gegessen, und sie unterhielten sich noch eine geraume Zeit mit ihnen bis Tagesanbruch. Und sodann zog er hinaus. Den Knaben aber führten sie lebend mit sich, was ihnen zu unermesslichem Zuspruch gereichte. Auch über dieses Wort, da handelt es sich mehr als um eine Sonntagsschulgeschichte. Wortverkündigung erfolgt wie lang? Bis Mitternacht. Wann ist Mitternacht? 2000 Jahre nach Christi Erdenzeit, also jetzt. Und was kommt nach der Nachtwache Mitternacht? Da kommt eben der letzte Siebener. Das glückliche Ereignis besteht darin, dass das Wort bis Mitternacht verkündigt wird, dass Gemeinschaft bis Mitternacht möglich und gewollt ist, dass Paulus hier als Darsteller auf Christus vom dritten Stock herabsteigt und den, der tot war, umfing. Dass der Tote lebendig ist, denn seine Seele ist in ihm. Und das war für alle ein unermesslich großer Zuspruch, dass sie anschließend wieder aufgestiegen sind und sich nach Mitternacht bis Tagesanbruch unterhielten. Was sagt uns hier der Geist? Das Wort wird verkündigt bis Mitternacht. Das, was hier steht für verkündigen, heißt eigentlich durchdringend lehren. Bis Mitternacht, bis zur Entrückung haben wir sein Wort, welches uns durchdringt, welches uns intensiv belehrt. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre. Durchdringende Lehre bis Mitternachts. Und dann steht hier was, was ich gar nicht verstehe. Warum schreibt er das da rein? Da steht auch übrigens, da waren viele Lampen in dem Obergemach. Lampen, Leuchten, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das prophetische Wort wird als eine Leuchte an einem trüben Ort genannt. Bei der durchdringenden Unterredung ging es also auch um das prophetische Wort. Und dann um Mitternacht, Paulus hier als Darsteller auf Christus, um Mitternacht steigt der Herr herab, kommt zu uns herab, holt uns zur Entrückung. Und was macht er dann? Dann steigen sie wieder empor. Und dann, wenn wir mit ihm zusammen sind nach der Entrückung, dann halten sie Mahlfeier miteinander. Und dann geht auch die Wortbetrachtung weiter, aber jetzt nicht mehr so wie eben, nicht mehr die durchdringende Unterredung, sondern jetzt heißt es, ist ein anderer Begriff verwendet, das ist ein vertrauliches Austauschen miteinander. Man kann das übersetzen mit sich angleichen. Wenn wir bei ihm sind, dann spricht er uns zu, dann unterhält er sich mit uns ganz vertraulich, dann erklärt er uns seine Geheimnisse, dann vertraut er uns alles an, dann gleicht er uns sich an. Angleichende Unterredung, Das ist glückliches Ereignis und sogar der unglückliche Eingeschlafene ist mit dabei. Was für ein Glück, was für ein Trost, was für eine Treue unseres Herrn. Er kommt zu uns herab um Mitternacht. Na, können wir also jetzt rechnen? Einfach 2000 Jahre nach seiner Himmelfahrt, die war im Jahr 32. Gewisse Unschärfen, ja, aber ziemlich genau im Jahr 32. Dann muss Jesus also nach 2000 Jahren im Jahr 2032 wiederkommen, oder? Die Rechnung wollen wir mit einem Handstreich erledigen. Ich kann euch auch sagen, warum. Kann man ganz genau nachrechnen. Wir haben jetzt einen gregorianischen Kalender, heißt deswegen so, weil Papst Gregor den eingeführt hat. Im 16. Jahrhundert. Und dieser Kalender, der hat 365 Tage im Jahr. Es sind ein paar mehr, nämlich 365,2425 Tage pro Jahr. Das liegt daran, dass alle 4 Jahre haben wir ein Schaltjahr. Aber wenn diese 4 Jahre zufällig ein Hunderter sind, also das Jahr 1900 zum Beispiel, dann ist es kein Schaltjahr. Und wenn dieses Hunderterjahr zufälligerweise ein Tausender ist, also das Jahr 2000, dann ist es wieder ein Schaltjahr. Also so krumm kommt das dann zustande. Und der langen Rede kurzer Sinn ist, unser Kalender hat 365, irgendwas an Tagen im Jahr. Die biblische Zählweise hat aber nur 360 Tage pro Jahr. Es ist die Mischung aus Mond- und Sonnenjahrkalender. Und deshalb haben ja auch die 3,5 Jahre, über die wir noch sprechen wollen, genau 42 Monate, genau 1260 Tage. Also ist ein biblisches Jahr mit 360 Tagen. Unser Kalenderjahr hat jedes Jahr 5 Tage zu viel. Rechnen wir die Zeit, die 2000 Jahre also in Tagen aus und rechnen das dann wieder um nach biblischen Jahren, wann wäre die Zeit rum? Dann hätte der Herr Jesus im Jahr 2003 wiederkommen müssen. Ist er aber nicht. Warum? Im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft spricht die Bibel wieder von Verzug. Verzug nicht im Sinn, dass es gar nicht erfolgt, sondern dass eine, mathematisch würden wir sagen, Variable eingefügt wird. Eine Zeitspanne, die sich nicht berechnen lässt. Eine unbestimmte Verzögerung, so nennt es Daniel 11, Vers 35, damit die genau festbestimmte Zeit eingehalten wird. Und diese Variable, das ist der Grund, warum so viele schlafen, weil es sich verzögert. Verzögert heißt, es dauert länger als gedacht. Weil auch Nacht ist, weil Verführung erfolgt, die Gemeinde schläft, siehe Eutychus, Israel schläft, siehe die 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Alles schläft, die Gefahr des Schlafens ist groß. Und auch hier haben wir wieder ein biblisches Zeugnis. Der Lazarus, der hat mehr als nur geschlafen, aber es geht mir um die Zeit. Als Lazarus gestorben ist, macht Martha Jesus den Vorwurf, dass er nicht sofort gekommen ist. Wärst du sofort gekommen, hättest du noch helfend eingreifen können, so sagt sie. Aus ihrer Sicht hätte Jesus früher kommen müssen. Aber wie ist die Situation aus der Sicht Jesu? Er ist extra nicht früher gekommen. Er hat sein Kommen extra verzögert. Warum? In der jüdischen Überlieferung war es möglich, dass die Seele noch bis zu 3 Tage in einem Verstorbenen weilen könne. Wäre Lazarus innerhalb der ersten 3 Tage wieder zum Leben erwacht, dann wäre das was Außergewöhnliches gewesen, aber nichts Unmögliches. Und deshalb hat Jesus 4 Tage gewartet. Denn nach 4 Tagen war es nach menschlichem Ermessen unmöglich, dass ein Verstorbener wieder ins Leben zurückkommt. Diese Auferweckung des Lazarus am 4. Tag war also der Erweis, dass Jesus der Messias ist. Jesus hat also den Moment seines Kommens genau bemessen. Nicht zu früh, aber auch keinen Moment später. Wir singen in dem Lied, die Verheißung kann verziehen, kommt nicht bald, was er verspricht. muss man doch den Zweifel fliehen, weil sein Wort er niemals bricht. Ist die rechte Zeit nur da, dann wird alles lauter Ja. Für seine Wiederkunft gibt es also einen Zeitaufschub. Und dieser ist uns nur qualitativ mitgeteilt, also dass es ihn gibt, nicht quantitativ, wie lange es sein wird. Müssen wir aber auch nicht wissen, weil wir dürfen und können die Zeichen der Zeit beobachten und sie anhand des prophetischen Wortes prüfen und beurteilen. Zeichen der Zeit beobachten, so wie wir es eingangs am Beispiel Gazas bereits gemacht haben. Wir können die Erfüllung und die Vorerfüllung des prophetischen Wortes mit eigenen Augen beobachten, so wie wir es gelesen haben. Und wenn dann der Tag des Herrn aber da ist, dann sind wir ja schon nicht mehr da, dann sind wir bereits entrückt. Da will ich nicht näher drauf eingehen, warum das so ist, aber bleiben wir kurz bei dem Eutychus, die sind wieder hoch ins Obergemach. Und dann fingen die letzten beiden Nachtwachen an, die waren schon wieder weg. Das Kommen dieses Tages lässt sich aber vorher sehen. Aber bitte nicht den Tag des Herrn verwechseln mit dem Tag Christi Jesu. Also es gibt ja mehrere Tage in der Bibel, die sollten wir nicht verwechseln. Es gibt ja sein Kommen in Niedrigkeit, es gibt den Tag Christi, das ist sein Kommen zur Entrückung. Dann gibt es den Tag des Herrn, das ist sein Kommen mit den Seinen, sein machtvolles Erscheinen auf dem Ölberg. Und dann gibt es auch noch den Tag Gottes, wenn Gott selbst Wohnung nimmt unter seinen Geschöpfen auf der neuen Erde. Also, den Tag des Herrn, sein machtvolles Erscheinen am Ende des Siebeners, den kann man kommen sehen. Da gibt es Zeichen und Zeiten, die diesen Tag sichtbar machen und ankündigen. Aber vor dem Tag des Herrn, vor diesem letzten Siebener, da gibt es eben den Tag Christi Jesu, unserer Entrückung. Den können wir nicht sehen. Der kündigt sich nicht an. Da gibt es keine Zeitangaben, da gibt es auch keine Vorbedingungen, die wir erkennen können. Es gibt Vorbedingungen, die Vollzahl der Nationen muss eingegangen sein, aber das können wir nicht feststellen, wann das ist. Ist aber auch nicht unser Thema, die Entrückung, sondern Thema ist die Zeit vor dem Tag des Herrn. Hier gibt es Vorbedingungen. Ich will das Einteilen in 6 verschiedene Phasen. Es gibt einmal aus meiner Sicht die Phase kurz vor der Entrückung, also die Zeit, in der wir leben. Es gibt die Phase der Entrückung selbst, der Tag Christi Jesu, für heute, wie gesagt, nicht unser Thema. Eine Phase nach der Entrückung als kurze Warte- und Übergangszeit, bis dann eben dieser Siebener beginnt, bis die Zeit der Heimsuchung Israels erfolgt, bis dieser 7-Jahres-Bund geschlossen wird. Und dann gibt es eine 4. Phase, das ist genau in der Mitte dieses Siebeners, also der Übergang von den ersten 3,5 zu den nächsten 3,5 Jahren. Und dann schließlich die 6. Phase, das ist die Zeit der eigentlichen großen Drangsal. Das sind die zweiten 3,5 Jahre. Und die sind, wenn man es streng nehmen, auch genannt der Tag des Herrn, der dann abschließt mit seiner sichtbaren Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und danach, dann beginnt das 1000-jährige Friedensreich Gottes auf Erden. Wir leben jetzt in der Naherwartung unserer baldigen Entrückung. Diese Zeit, das ist ein Einschub, ein Kairos, ein dazugekommenes Geheimnis seit jetzt fast 2000 Jahren. Die Prophetie über die 69 Jahrwochen und dann über die 70. die nennt nirgendwo den Einschub der Gemeinde. Und doch in dieser Wartezeit von jetzt 2000 Jahren ist die Zeit der Gemeinde ein Geheimnis, was den Propheten verborgen war. Und wenn die Vollzahl der Nationen eingeht, dann geht es mit Israel wieder weiter. Römer 11, Vers 25 sagt, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vervollständigung oder die Vollzahl der Nationen eingehe. Und sodann wird Israel als Gesamtheit gerettet werden. Das ist das Maß, die Vollzahl aus den Nationen. Das sind wir, die Gemeinde, wenn die Glieder seines Leibes vollzählig, vollständig sind, dann kommt der Herr zur Entrückung. Und diese letzte Zeit vor der Entrückung und auch die erste Zeit danach, oder nicht nur die erste, sondern auch die Zeit danach, ist geprägt von Niedergang, von Abfall, von Schlaf, von Verführung. Gerade eben haben wir schon gesagt und gelesen, Schlaf in der Gemeinde, siehe Eutychus, Schlaf in Israel, die 10 Jungfrauen. Und dabei weist doch Paulus an, ich lese 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann steht der Ruin unvermutet vor ihnen, so wie die Wehen vor einer Schwangeren, und sie werden keinesfalls entrinnen. Ihr aber, Brüder, seid nicht mehr in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreifen könnte. Denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. Also, demnach sollten wir nicht schlafen, wie die übrigen, die schlafen, sondern wir sollen wachen und nüchtern sein, denn die Schlafenden schlafen des Nachts. Und jetzt ist Nacht. Und die sich berauschen, sind des Nachts berauscht. Und es ist immer noch Nacht. Aber wir sind Söhne des Tages. Lasst uns nüchtern sein und den Panzer des Glaubens und der Liebe anziehen, samt dem Helm, welcher die Erwartung der Rettung ist. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Aneignung der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns starb, damit wir, ob wir wachen oder falls wir doch schlafen, zugleich mit ihm leben. Nicht schlafen wie die übrigen. Wir hatten es schon gesagt, warum schlafen so viele? Erstens mal ist es Nacht und zweitens mal, es dauert länger als erwartet. Aber wir sehen hier auch den Unterschied zwischen Schlafen und Abfallen. Ob wir, die wir Glieder am Leib des Christus sind, die wir ins Gottesleben hineingezeugt sind, die wir Träger des Heiligen Geistes sind, die wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, ob wir wachen oder schlafen, wir leben ihm zugleich. So haben wir es gelesen in Vers 10. Der Eutychus gehörte mit zu denen, die wieder hochgestiegen sind ins Obergemach. Denn seine Rettung und sein Leben war für alle ein unermesslich großer Zuspruch. Aber wer abfällt, der gehört nicht mehr dazu, der ist abgefallen. Wir lesen ja von Abfall, gefährlicher Frist, Gesetzlosigkeit, Wirksamkeit der Lüge, Abkehren von der Wahrheit, Verbreitung von Irrtum, Erkalten der Liebe. Alles Kennzeichen, die wir schon in unserer Zeit feststellen. Es nimmt auch zu mit enormer Geschwindigkeit, aber es fällt nicht in unsere Zeit, nicht in die Gemeindezeit, wo sich solches zum Vollmaß ausreift. Der Abfall in seinem Vollmaß erfolgt erst dann, so sehe ich das, wenn die Gemeinde hinweggenommen ist. Dieser Abfall im eigentlichen Sinn, im Vollmaß, betrifft sein auserwähltes Volk. Die sind dran an ihm, an den Bündnissen, an der Verheißung und lassen davon aber bewusst los und wenden sich bewusst und gewollt dem anstatt Christus zu, wenn er dann auftritt. Abfall in dem eigentlichen Sinn, das ist ein bewusstes Absagen und Loslassen. Das ist bewusst, das ist extra nicht treu sein. Bewusste Trennung und Abwendung von Gott und bewusste Hinwendung zu dem Pseudo-Christus. Abfallen, loslassen, Absagen vom Glauben, vom Gesetz, von Bund und Treue, das fängt nicht erst irgendwann an, das gibt es schon jetzt. Aber noch ist es nicht die Vollerfüllung. Und die Glieder am Leib des Christus, also diejenigen, die durch Gottes Geist neu gezeugt sind und eine wie eine Pflanze eine Wurzel hat, eine organische Verbindung hat, die wir so eine Lebensbeziehung zu Christus haben, ich kann nicht sehen, dass die abfallen können. Die können schlafen. Oder sie waren nie wirklich dran, wie das Samenkorn, das nur kurz aufgeht und keine Wurzeln treibt. unser Herr bringt uns an sein Ziel. Davon bin ich überzeugt. Aber schlafen und nicht wachen, das gibt es auch in der Gemeinde. Die Zeit bis zur Entrückung ist die Zeit der Herausrufung der Gemeinde durch Gnade und Glauben. Und in diese Zeit, diese findet ihren Abschluss mit der Entrückung. Die Propheten des Alten Testamentes wussten davon nichts. Was sie also prophetisch vorhersagen, das zielt nicht direkt oder in erster Linie auf die Gemeinde, sondern was die Propheten sagen, zielt auf Israel. Die Entwicklung dahin und die stückweisen und teilweisen Erfüllungen und die Vorerfüllungen, die dürfen wir miterleben. Die Phase der Entrückung, das wollen wir, wie gesagt, aus der Betrachtung rauslassen. Und danach, dann fängt, ob sofort oder mit einer Wartezeit, ich kann es mit Bestimmtheit nicht sagen, ich denke mit einer Wartezeit, danach fängt der letzte Siebene an. Die Bibel lässt eine Wartezeit erkennen. Wir lesen etwas davon, nicht ganz deutlich, aber wir lesen was davon. Apostelgeschichte 2, ab Vers 16, da sind wir bei Pfingsten und es wurde Petrus und den Jüngern vorgeworfen, sie seien ja betrunken. Und Petrus antwortet, dass das eben nicht sind, sondern er sagt, sondern hier erfüllt sich das, was von dem Propheten Joel angesagt war, in den letzten Tagen wird es geschehen, sagt Gott. Ich lese gleich weiter. Hier zu Pfingsten fängt es also an und wird dann, wie wir wissen, wieder unterbrochen, weil Israel seinen Messias hier ablehnt. Und nach der Entrückung nimmt sich Gott seines Volkes wieder an und es geht so weiter, wie es da bei Pfingsten begonnen hat. Und dann lese ich weiter im Text, Vers 17. Ich werde von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Die Ältesten Träume träumen. Und sicher werde ich auf meine Knechte und auf meine Dienerinnen in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden prophetisch reden. Ich werde oben im Himmel Wunder tun und unten auf der Erde Zeichen geben, Blut, Feuer, Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verdunkelt, der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große Tag, der ihn offenbart. Und es wird dann geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und Jeremia sagt 13, Vers 16, gebt Jahweh eurem Gott Ehre, bevor er finster macht. Und der Tag des Herrn wird Finsternis sein. Dass Gott sich seinem Volk zuwendet, nachdem die Gemeinde zum Herrn entrückt wurde, entnehmen wir auch Römer 11, Vers 26. Verstockung, heißt es, ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl, die Vervollständigung der Nationen eingeht. Und so dann wird Israel als Gesamtheit gerettet werden. Es steht nicht explizit und eindeutig da, aber aus dem Gelesenen gewinne ich den Eindruck, dass die Hinwendung Gottes zu seinem Volk und die Hinwendung Israels zu seinem Gott, das ist ein Prozess. Dieser Prozess dauert eine Weile und vermutlich dauert er nicht nur die ersten 3,5 Jahre, sondern fängt schon vor diesen ersten 3,5 Jahren an. Es kann also eine gewisse Übergangszeit sein, dass dieser 7-Jahres-Bund, der geschlossen wird, nicht in dem Moment geschlossen wird, wo die Entrückung stattfindet, sondern dass das etwas danach erfolgen wird. Wie lang und wie viel, ich weiß das nicht. Aber die Hinwendung Gottes zu seinem Volk, die erfolgt bereits unmittelbar nach der Entrückung. Jedenfalls, die ersten 3,5 Jahre, die dienen der Hinwendung und der Ausreife Israels. Der Hinwendung Israels zu seinem Gott. Ob das jetzt unmittelbar oder mit einer Zwischenzeit nach der Entrückung beginnt. Und das ist auch der Grund, warum der jetzige Konflikt in Israel, warum der nicht lösbar ist. Der ist nicht politisch lösbar, der ist auch militärisch nicht lösbar, der ist nicht lösbar. Israel ist und bleibt Der Taumelbecher, Sacharja sagt das, 12 Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Und alle, die ihn aufladen wollen, die werden sich daran gewisslich verwunden. Einzig und allein gelöst wird es, wenn der Herr eingreift zum Tag des Herrn. Und damit der Herr eingreift am Tag des Herrn, muss Israel zu seinem Messias rufen. Steht auch in Sacharja 12, jetzt Vers 10. Ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und bitterlich über ihn Leid tragen. Das geschieht, wenn er seinen Geist auf sein Volk ausgießt und die Hülle, die Decke von ihren Herzen nimmt. Dann werden sie ihn sehen, sich zu ihm wenden und nach ihm rufen, so wie wir es eben gelesen haben. Verstockung ist zum Teil Israel widerfahren, bis die Vervollständigung der Nation einge- und sodann wird Israel als Gesamtheit gerettet. Oder 2. Korinther 3, Vers 14. Ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt ihnen dieselbe Hülle beim Lesen des alten Bundes und wird nicht enthüllt, weil es ja nur in Christus aufgehoben wird. Ja, bis heute, so oft auch Mose gelesen wird, liegt die Hülle auf ihren Herzen. Sobald es sich jedoch zum Herrn umwendet, wird diese Hülle fortgenommen. Alle Hinwendung vorher ist stückweise und anbruchweise, und die gibt es ja auch heute. Sie müssen ihn als Messias erkennen und annehmen und nach ihm rufen. Und damit das geschieht, gibt Gott seinen Geist und nimmt ihnen die Hülle vom Herzen weg. Und dazu sind die ersten 3,5 Jahre des Siebeners da. Diese ersten 3,5 Jahre ist die Zeit der Entscheidung. In dieser Zeit geht es um Wahrheit oder Lüge. Wahrheit, denn Gott gibt seinen Geist, nimmt die Hülle von den Herzen und sendet zudem seine 2 Zeugen. Und Lüge, denn es stehen falsche Propheten und der Anstattchristus auf und versuchen, sie in die Irre zu führen. Die 2 Zeugen der Wahrheit, das sind Elia, das ist relativ deutlich vorhergesagt, und noch ein 2. Ich kann euch nicht mit Sicherheit sagen, wer der 2. Zeuge ist. Ist das Mose oder Henoch? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber was ist die Aufgabe von diesen 2 Zeugen, die dann aufstehen werden? Zeugnis geben. Zeugnis von der Wahrheit. Und dieses Zeugnis, das muss mit großer Macht verkündet werden, deswegen werden sie mit großer Macht ausgestattet. Sie können Feuer ausgehen lassen. Feuer vom Himmel, das ist der Gottesbeweis, denken wir nur an Elia. Sie haben Macht, es nicht regnen zu lassen für diese 3,5 Jahre. Sind auch für diese 3,5 Jahre unsterblich. Wir lesen das in Offenbarung 11. Lesen wir gleich. Aber bevor wir lesen, denke ich nur, wie perfide ist der Widerwirker in dieser Welt. Wenn es 3,5 Jahre lang nicht regnet, weil die 2 Zeugen Gericht und machtvolle Taten ausüben, was sagt dann der Widerwirker? Was sagt dann die Weltgemeinschaft? Anerkennen Sie das als Zeichen Gottes? Ich gehe jede Wette ein, das ist dann der Klimawandel, dass es nicht regnet. Sieht man, wie das heute schon vorbereitet wird? Ja? Wir staunen manchmal, als Jesus auf dieser Erde war, da hat er ja auch mit Dämonen zu tun gehabt. Und die haben gesagt, warum kommst du vor der gebührenden Zeit? Die haben ihn schon erkannt, während die Welt ihn noch nicht erkannt hat. Ich frage mich, warum nennt die Welt heute solche bestimmten Begriffe? Kipppunkt. Warum nennen sich Menschen letzte Generation? Ja? Was wissen die? Was ahnen die? Ich lese von den zwei Zeugen. Offenbarung 11, Vers 3. Ich werde es meinen zwei Zeugen geben, dass sie. Und hier kommt die ganz bestimmte Zeit. Da kann man also mit rechnen. Da kann man die Uhr nachstellen. Aber nur dann, wenn man das glaubt, wenn man das liest, wenn man das für wahr hält. Wer das nicht annimmt, der kann danach keine Uhr stellen. Er weiß ja nicht, wann er losstellen soll. Ich werde es meinen zwei Zeugen geben, dass sie 1260 Tage, das sind also ganz exakt genau die 3,5 Jahre, prophetisch reden, mit Sacktuch umhüllt. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor den Augen des Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Ja, wenn jemand ihnen schaden wollte, so muss der getötet werden. Diese zwei haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen in den Tagen ihres Prophetenworts regne. Auch haben sie Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut umzuwandeln, auf das Land mit jeder Plage einzuschlagen, so oft die zwei es wollen. Wenn sie mit ihrem Zeugnis fertig sind, wird das aus dem Abgrund heraufsteigende wilde Tier, da gehen wir morgen noch drauf ein, mit ihnen streiten, wird sie überwinden und wird sie töten. Aber erst, wenn die 1260 Tage rum sind. Bis dahin sind sie unsterblich. Sie reden prophetisch, reden Gottes Wort, geben Zeugnis von der Wahrheit. Sie bringen Israel wieder in die Spur. Sie erinnern machtvoll das auserwählte Volk an Gesetz und Bundestreue. Aber diese beiden haben einen unsichtbaren Gegenspieler. Das heißt, unsichtbar ist nicht richtig. Er ist fürs Auge sichtbar, aber ist noch nicht geoffenbart als der Gegenspieler. Er verbreitet Lügen und Irrwahn. Er verleitet zum Abfall von Bundestreue und Gesetz. Es treten viele falsche Zeugen auf und etliche falsche Propheten. In diesen ersten 3,5 Jahren formiert sich zum einen die Treue von Teilen des Volkes zu ihrem Messias und andererseits die Untreue des Volkes und Hinwendung zu dem falschen Messias. Und dieser falsche Messias, der wird dann offenbar in der Mitte dieser Jahrwahl. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, in meinen Augen sind die beiden Zeugen der und das Aufhaltende. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, will es nur mal nennen, weil solange sie Zeugnis geben, kann der Gesetzlose als solcher noch nicht enthüllt werden. In dem Moment, wo sie getötet sind, wo sie nicht mehr aufhalten, dann wird der Gesetzlose enthüllt. Und die zwei Zeugen werden auch wieder auferstehen, schon wieder 3,5, aber nicht 3,5 Jahre, sondern nach 3,5 Tagen werden sie auferstehen. Das heißt in Offenbarung 11, Vers 10 weiter, und die auf Erden Wohnenden freuen sich über sie, also über ihren Tod, und sind fröhlich. Sie wurden ja geplagt, wer weiß wie. Werden sich einander Gaben senden, weil diese zwei Propheten die auf Erden Wohnenden gequält hatten. Doch nach den 3,5 Tagen fuhr der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie standen wieder auf ihren Füßen und große Furcht befiel alle, die sie schauten. Und da hörten sie eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, kommt hier rauf. Und da stiegen sie in einer Wolke zum Himmel auf und ihre Feinde schauten, sie guckten zu. Das ist der Wendepunkt in der Mitte des Siebeners und jetzt beginnt der große Tag des Herrn, der Furchtbare. Jetzt erfüllen sich die großen Gerichte der Offenbarung. In diesen zweiten 3,5 Jahren kommt es zu den Entscheidungsschlachten. Unsere Zeit für heute ist um. Und dabei war es nur ein schwacher Anfang, aktuelle, zukünftige Geschehnisse irgendwie einzuordnen, einen kurzen Überblick zu geben. Und vieles ist gar nicht angesprochen, offen oder ungeklärt. Wir machen morgen Fortsetzung, aber genau dasselbe könnte ich morgen auch sagen. Vieles ist dann nicht angesprochen worden. Es ist zu viel. Aber zwei Dinge. Zwei Dinge wollen wir uns für heute mitnehmen. Bei all den Ereignissen, die derzeit geschehen und die auch noch geschehen müssen, es ist Gott selber, der bestimmt. Es ist Gott selber, der die Fäden in der Hand hält. Wir müssen uns nicht über unfähige Regierungen aufregen. Ich gehe auch wieder neue Wette ein. Die nächste Regierung wird es nicht besser machen, weil es muss zur Ausreife kommen. Es ist Gott, der hinter diesem steckt, der es da in diese Richtung lenkt und leitet und führt, dass es eben so zugehen muss, wie es bei uns zugeht. Und nicht nur bei uns, sondern überall in der Welt. Ein Drunter und ein Drüber, dass der Mensch in seiner Weisheit ganz in den Bankrott geführt wird. Deswegen, wir müssen uns überhaupt nicht aufregen. Vielmehr sollten wir Mitgefühl haben und für sie beten, selbst wenn sie Dinge machen, wo uns die Haare zu Berge stehen. Aber es ist Gott, der dahinter steckt. Gott, der die Fäden in der Hand hält. Gott, der der Regisseur ist. Gott selbst ist es, der in das Gericht hineinführt und wieder herausführt. Alles geschieht nach seinem Ratschluss. Und alles in diesem Ratschluss hat nur ein Ziel. Die ganze Schöpfung hinzuführen in die Freude und das Wohlgefallen und die Herrlichkeit Gottes. Dass die Schöpfung Zugang haben darf zu Gott. Und Gott, den Vater, bei allen seinen Geschöpfen Wohnung nehmen kann. Und das ist nur möglich über den Glaubensweg, nur möglich in der Annahme des Heils, nur möglich in der Rettung in Jesus Christus. Das wird Gott wirken. Gott wirkt. Wer kann das wenden? Und die zweite Sache, die wir uns merken wollen, ist das, was in Epheser 4, Vers 32 steht. Da heißt es, werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Erweist euch gegenseitig Gnade, wie auch Gott euch in Christus Gnade erweist. Dass wir dankbar sind, ob der uns geschenkten Gnade. Es ist Gnade zu wissen, wie der Ausgang der Heilsgeschichte sein wird. Es ist Gnade zu wissen, wie können wir einigermaßen diese Zeit einordnen, wo führt das Ganze hin? Wir müssen nicht auf einem schwachen Fundament stehen und uns hin und her treiben lassen von jeder Idee, die es irgendwie gibt. Wir haben einen starken Felsen, auf dem wir stehen dürfen. Das ist Gnade. Und darüber dürfen wir die übrigen nicht vergessen. Ich habe die letzte Generation angesprochen. Ich meine das gar nicht böse. Die haben wirklich Angst. Deswegen agieren sie so, wie sie agieren, weil sie Panik haben. Sie wissen keinen Ausweg und kriegen auch von den Regierenden, das ist ja nicht nur in Deutschland, überall, keine Antwort, werden alleine und im Stich gelassen. Sie haben Panik, die Menschen. Wir wollen sie nicht vergessen, sondern im Innersten wohlwollend werden, mitfühlend mit der Not und dem Leid der Geschöpfe und ganz besonders mit denen, die so ein Unrecht erfahren müssen und solche Grausamkeiten erfahren müssen, wie wir sie in Israel im Fernsehen sehen konnten. Das, was man nicht ansehen kann, das kann man sich ansehen, was nicht zu ertragen ist. Die uns geschenkte Liebe, die dürfen wir weitergeben. Die uns geschenkte Versöhnung, die dürfen wir weitergeben. Dazu sind wir jetzt schon da und sind wir jetzt noch da. Vielmehr dann noch, wenn wir mit unserem Herrn leibhaftig zusammen sind, dann haben wir Zukunftsaufgaben. Aber das ist wieder ein neues Thema. Deswegen bitten wir und freuen wir uns darauf, komme bald, Herr Jesus, komme zu uns und dann komme zu dieser Schöpfung. Die Welt braucht dich. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater in Jesus Christus, danken wir dir von ganzem Herzen, dass du unser Vater bist, weil du uns in dein Leben hineingezeugt hast. Wir dürfen dein Leben haben. Wir dürfen Zugang zu dir haben, weil wir deine Kinder sind. Wir danken dir für diese Gnade, in die du uns hineingestellt hast. Und diese Gnade, die uns Tag für Tag trägt und diese Gnade, die uns jeden Tag bewältigen lässt, wie schwer der Tag auch ist und was für Sorgen oder Nöte oder Schwierigkeiten oder Krankheiten oder Ängste oder Bedrängnisse auf uns hereinprasseln, wir stehen fest in deiner Gnade und wir dürfen uns ganz fallen lassen hinein in deine Hand. So kommen wir zu dir und befehlen dir alle unsere Nöte an. So kommen wir zu dir und befehlen dir die Nöte dieser ganzen Schöpfung an. Herr Jesus, du weißt, was du für einen Weg mit allen vorhast. Dass du uns herausgerufen hast, dafür danken wir dir und das freut uns. Und wir wollen würdig unsere Berufung wandeln und aufsehen zu dir und wollen nicht schlafen und uns nicht verführen lassen. Aber wir denken auch an diese Schöpfung, die großes Leid jetzt schon erträgt und noch viel, viel mehr ertragen muss. Und wir danken dir, dass du dieses Leid nicht nur auferlegst, sondern mitträgst und alles zu einem herrlichen, überaus wunderbaren Ausgang führen wirst, dass die ganze Schöpfung hineingeführt wird, unter einem Haupt zusammengeführt wird, unter deinem Haupt. Und dann kannst du die ganze Schöpfung deinem Vater zurückbringen. Wir danken dir, dass das so ist, beten dich an und wollen Fürbitte tun, ganz besonders für die, die jetzt in Kriegsgebieten sind. Besonders denke ich an dein Israel, an die Soldaten im Gazastreifen, an die Gefangenen im Gazastreifen. Wir nennen sie dir, trage du hindurch, führe du auch da wohl. Wir danken dir, dass auch das zu deinem Ratschluss gehört, auch wenn wir es kaum verstehen. Aber wir beten dich an, du bist der, der alles in seiner Hand hält und dem nichts entgleitet und der alles wohlführt. Du bist der Vater der Herrlichkeit, der Vater des Lebens. Wir beten dich an und danken dir. Amen.